Ja, bin noch recht unbekannt, zumindest hier in Spremberg. In Hoyerswerda ist das was anderes. Da ist mein Vater der Pastor der Freikirche, der Pfingstgemeinde. Ich selber, Florian Schapek, war die letzten 7 Jahre im Westen Deutschlands, in Hessen, habe da Theologie studiert, um Pastor zu werden. Eines, was ich nie werden wollte, weil mein Vater Pastor ist. Und wer möchte schon genauso werden wie sein Vater? Jetzt werde ich genauso wie mein Vater. Und es gibt auch Bilder, wo wir witzigerweise zur selben Zeit genau das exakt selbe tun. Unabgesprochen. Früher hätte ich mich wahrscheinlich darüber aufgeregt. Mittlerweile finde ich es echt schön, dass ich mein Vater immer ähnlicher werde, weil es ist auch so ein Stück weit eine Ehre für ihn. Ich stelle mir hier mal eine Stoppuhr. Ich habe so die typische Predigerkrankheit. Ich kann ewig quatschen. Es ist schwieriger, kurz zu reden als lang, aber ich glaube, so geht es jedem. Ich versuche mich eine Zeitvorgabe zu halten, weil ich habe auch schon mal Kinderstundendienst gemacht und ich verstehe, wenn irgendwann Schluss ist. Genau, ich bin Kind von einem Pastor und habe noch 5 weitere Geschwister. Wir sind also eine wirklich Großfamilie. War gestern auch bei meinem Opa. Er ist 80 geworden und da wurden dann seine Jugendbilder ausgeteilt und ich merke, ich sehe auch meinen Opa sehr ähnlich. Bin eigentlich staatlich anerkannter Ergotherapeut, weil ich dachte mir, Hauptsache nicht Pastor, irgendwas anderes. Und es wurde das. Die Jugend weiß, wie es dazu kam, bei denen war ich am Freitag. Die haben das genauer erfahren, aber das möchte ich gar nicht hier ausführen, sondern ich möchte mit euch direkt ins Thema einsteigen, weil durch das Predigen kommt so ein Stück weit meine Persönlichkeit mehr zum Ausdruck. Und dadurch möchte ich mit euch in ein Thema reinsteigen, was heute eigentlich herauskam, weil ich dachte zuerst, ach, ich predige über Genesis, Abraham, die Bundesschließung, ja, mit den Tierhälften, Feuer und Rauch, ist bestimmt ein cooles Thema. Und beim Gottesdienst fragte ich so, Gott, ist das wirklich das Thema, was ich predigen soll? Weil es soll ja nicht irgendwelche Worte sein, die ich mal so sage, sondern es soll etwas, was weiterbringt sein. Etwas, was mehr ist als einfach nur eine schnelle Predigt. Und daraufhin habe ich ihn gefragt, ja Gott, was soll ich denn predigen? Wenn es nicht das Thema ist, dann gib mir ein anderes Thema, aber bitte von der Predigt, die ich schon mal gehalten habe, weil jetzt eine Predigt innerhalb von 3 Stunden auf die Beine zu stellen, kriege ich nicht mehr hin. Möchte ich gerne vermeiden. Und daraufhin sagte dann der Prediger, wir hatten einen Gastprediger heute da, sagte er, und Petrus stieg aus dem Boot und ging auf Jesus zu und er durfte erleben, wie Jesus ihn hielt. Und ich merkte so, darüber habe ich schon mal gepredigt. Ist es das wirklich? Soll ich wirklich über die Matthäusstelle predigen? Und daraufhin kam direkt die Bestätigung durch ein Lobpreislied, was danach kam, die Gemeinde ist ein Schiff. Okay, mache ich also das? Es geht um Matthäus 14, Vers 22 bis 33. Wer es aufschlagen will. Ich selber werde die Geschichte jetzt nicht einfach vorlesen. Einerseits sind es 11 Verse. Und ich finde, wenn ich sie erzähle, kommen vielleicht manche Details raus, die man so nicht drin lesen würde. Weil es ist so, dass die Geschichte stattfindet nach der Speisung von 5000 Männern, Frauen und Kindern nicht mitgerechnet. Die Speisung der 5000 war und Jesus verabschiedet noch die Leute einzeln. Ich kenne das aus meiner Kindheit. Mein Vater hat auch immer alle verabschiedet. Dadurch ging der Gottesdienst nach dem Gottesdienst weiter für eine Stunde, weil jeder einzeln verabschiedet werden sollte. Und Jesus machte es auch. Und weil Jesus gnädig ist mit seinen Jüngern, den Kindern, die er eigentlich so mit aufgenommen hat, sendet er sich schon mal weiter nach Kapernaum. Ist die Gegend, das erfahren wir dann in Johannes Evangelium. Und er schickt sie voran. Ja, ist jetzt nicht direkt über den See von Galiläa, sondern so eine Ecke, die sie drüber fahren. Nicht so weit entfernt von da, wo sie sind. 2 Stunden Schifffahrt, Bootsfahrt. Und er schickt sie voraus, er selber verabschiedet noch und geht dann beten, alleine, bis er allein ist. Könnte man auch drüber predigen, so über diese Formel, allein sein, bis man allein ist. Hast du dieses Geek-Wissen, was ich liebe sowas total, so diese Einzelheiten, die man herausfinden kann. Und er schickt sie voraus, er selber ist beten und währenddessen er betet, tritt ein Sturm auf. Ja, er hatte sie losgesendet und es tritt ein Sturm auf. Und der See ist eingekesselt in Bergen. Und Berge gehen nicht mit dem Wind so um, dass er kommt und der dann drüber fliegt und auf der anderen Seite landet, sondern es geht richtig rein ins Tal. Und der See ist nicht tief. Er ist 10 Meter durchschnittlich tief. Das erscheint jetzt erstmal tief, aber für einen See von der Größe ist es ziemlich flach. Und wenn der Wind dort hineingeht in die Schüssel, fängt er an, sich zu drehen und dadurch kommen die Wellen nicht nur von einer Seite, sondern von verschiedenen Seiten. Das heißt, wenn du im Schiff bist, kannst du nicht einfach die Wellen kreuzen. Du musst dich jedes Mal neu ausrichten, damit du jede Welle irgendwie so gut wie möglich, dass du rüberfahren kannst. Ja, kreuzen, einmal die Welle wirklich gerade rüber. Weil sonst kenterst du. Und die Wellen können im See von Galiläa, circa 2 bis 3 Meter hoch werden, dadurch, dass der so flach ist. Gigantische Wellen von verschiedenen Seiten. Und es ist so, die Jünger sind dort in einem kleinen Fischerboot. Ja, die konnten sich nicht viel leisten. Sie sind im Fischerboot, die waren nicht gigantisch. Das heißt, sie haben wenig Auflagefläche. Wenn die Welle kommt, die sind weg. Es waren circa 12 Personen. Es könnten auch noch ein paar mehr Leute dabei sein, weil er hatte ja nicht nur die 12 Jünger als sein Gefolge, sondern auch ein paar Frauen dabei. Und sie sind dort mitten auf diesem Meer. Ja, 4 erfahrene Fischer, der Rest hat keine Peilung, wie man ein Boot steuert. Ja, ein Zolleinnehmer, ein Auftragskiller. Ja, das war ein Jünger von Jesus und hatten keine Ahnung, wie man ein Boot steuert. Nur 4 Personen, die waren dort da am Rudern und machen und Segel neu ausrichten, schauen, dass sie die Wellen packen und der Sturm fetzt an ihnen vorüber. Ja, Gischt schäumt auf, das Wasser spritzt sie nur so ins Gesicht. Und wir lesen, dass Jesus dann sah, dass sie im Sturm war, als er fertig war mit Beten. In manchen Übersetzungen steht am Abend, am anderen, vor allem Luther, steht 4. Nachtwache. Wir denken so, ja, 4. Nachtwache, was soll das sein? Man muss sich vorstellen, die Jünger sind zu 22 Uhr circa losgefahren, ja, nach dem Essen und so weiter und ein bisschen aufräumen, kann man sich so circa 22 Uhr. Und 4. Nachtwache geht von 3 bis 6 Uhr morgens. Für eine Strecke, die vielleicht 2 Stunden braucht, waren sie da Minimum für 5 Stunden schon auf See. Und das nicht angenehme Ruderfahrt. Heftigster Sturm, Wellen von jeder Seite und teilweise bauen sie sich zusammen und schießen dich nach oben mit dem Boot. Von überall kommt der Wind, er pfeift. Nach einer halben Stunde unter der Dusche bin ich durchgequollen von meiner Haut. 5 Stunden mitten im Sturm, kaltes Wetter, absoluter Wind. Jeder Muskel schmerzt, selbst die Knochen, wo die Muskeln dran setzen, tun einfach nur noch weh. Es ist zum Zerreißen gespannt. Die Jünger sind komplett fertig. Sie hatten den ganzen Tag gedient. 5000 Menschen hatten sie irgendwie zur Ordnung bringen müssen, damit dort nicht komplettes Chaos entsteht, währenddessen Jesus predigt. Totale Erschöpfung. Und ich kann mir vorstellen, wie in den Gedanken kommt, wir schaffen das nicht. Matthäus komplett am Heulen, der hat wahrscheinlich noch nie ein Ruder in der Hand gehabt davor. Zolleinnehmer, der hatte dafür Sklaven und Diener. Ich schaff's nicht. Ich krieg meine Arme nicht mehr hoch. Alles tut weh, meine Sandalen passen nicht. Nur sie sind so aufgequollen, meine Füße, dass ich die wahrscheinlich nie wieder ausziehen kann. Mir ist kalt, mir tut alles weh. Und unsere menschliche Lösung ist eigentlich normalerweise, komm, wir ziehen das irgendwie durch. Irgendwie müssen wir das doch hinkriegen, ans Ufer zu kommen. Oder ich gebe auf. Ich lerne hier irgendwie das Untergehen auf See. Ich nehme mein Schicksal in Kauf. Vielleicht kamen auch Gedanken so in den Kopf, so wie kann uns Jesus losschicken, wenn er doch weiß, dass so ein Sturm auf uns wartet? Das war nicht einfach nur ein Sturm, von dem wir mit einem Vers abgespeist werden. 5 Stunden lang Todesangst. Ja, und das ist das Minimum. Es könnten auch 8 sein. 8 Stunden Kampf. Nach 8 Stunden harter Arbeit mit 5000 Leuten, die sie verpflegt haben, die sie in Gruppen aufgeteilt haben, denen sie jeweils das Essen ausgeteilt haben, das Essen, was sie eingeteilt haben, im Körbe versammelt haben. Wie konnte Jesus das zulassen? Wie konnte er uns nur losschicken? Wären wir doch den Landweg gegangen, der genauso lange gedauert hätte. Und Jesus geht auf dem Wasser auf sie zu. Aber die Jünger wissen das nicht. Sie sind so umgeben mit der natürlichen Katastrophe, dass sie nur noch auf zwischen den Wellen, währenddessen sie einfach nur diese riesen Meterwellen sehen, die sie umgeben, sehen sie immer eine Person aufleuchten. Zu meinem natürlichen Problem kommt jetzt auch noch ein geistliches. Das muss ein Geist sein. Wir sind geliefert. Wir gehen komplett drauf. Das ist vielleicht der Tod, der uns schon holen kommt. Wir gehen drauf. Und Jesus spricht in diese Angst hinein und ruft über diesen Sturm mit einer wirklich kraftvollen Stimme, die er gehabt hat. Ich bin dankbar für jedes Mikrofon. Der hat vor 5000 Menschen ohne Mikrofon gesprochen. Ich könnte das, glaube ich, nicht mit meiner Stimme. Und er schrie über den Sturm: Fürchtet euch nicht! Ich bin's. Und Petrus, kompletter Tunnelblick. Er vergisst alles ringsherum und schreit nur zurück: Herr, wenn du es bist, dann lass mich zu dir kommen. Nicht komm zu uns, sondern lass mich zu dir kommen. Ihm ist bewusst, dass meterweites Laufen über Wasser erforderlich ist oder das Schwimmen. Durch einen Sturm mit diesen gigantischen Wellen. Sizilien. Ja, da war ich, ja, sorry. Irgendwie verständigt man sich schon. Sizilien war ich und da war rote Flagge draußen. Wir wussten bloß nichts mit der Flagge anzufangen. Normalerweise heißt das nicht ins Wasser gehen, weil es waren circa 1 Meter hohe Wellen. Sind jetzt nicht groß, so an sich. Aber da wieder rauszuschwimmen, das ist Kampf. Stellt euch das vor bei 2 bis 3 Meter hohen Wellen. Absolute Verzweiflung. Und Petrus weiß das und fragt nur noch: Wenn du es bist, Herr, lass mich zu dir kommen. Und zum Erschrecken, glaube ich, von jedem im Boot, schreit die Person, die sich als Jesus ausgibt, nur: Komm! Und Matthäus wird, glaube ich, in dem Moment total blass. Kriegt es nicht mehr hin, das Ruder irgendwie allein wahrscheinlich zu führen. Und Petrus, der erfahrenste, älteste Jünger, der wirklich Peilung hat, der wahrscheinlich schon mal Stürme auf dem See miterlebt hat, steigt aus dem Boot aus. Komplettes wildes Durcheinanderrufen, wahrscheinlich von den Jüngern: Wie kannst du nur, bist du beknackt? Das ist Wasser. Das ist tief, trotzdem. Es ist Sturm. Wir kriegen es ja kaum noch hin, über Wasser zu bleiben, im Boot. Und er geht auf dem Wasser auf Jesus zu, sieht Jesus und plötzlich, da muss so eine gigantische Welle hinter ihm kommen. Hinter Jesus. Und er sieht diese Welle, die Jesus um ordentliche Zentimeter überragt. Und dann sagt die Bibel, und er fängt an zu sinken, als wäre das Gelee, in den er langsam runtergeht, oder Honig. Das ist Wasser. Fängt an zu sinken, das ist direkt weg. Und er schreit nur noch: Jesus, hilf! Und er packt ihn. Das heißt, er war wirklich fast da. Er hätte ihn fast greifen können. Und er sinkt weg. Und Jesus holt ihn hoch und ermahnt ihn da drinnen und sagt: Wo war dein Glaube? Oder warum warst du kleingläubig? Was ist passiert? Und mit der Geschichte, sie gibt uns ein klares Bild von uns in Stürmen. Weil das Leben ist voller Stürme. Ja, jetzt sind demnächst Wahlen, das ist ein Sturm an sich. Keine Ahnung, was da rauskommen wird. Und man hofft das Beste. Gleichzeitig, ich mag es mittlerweile überhaupt nicht mehr, Nachrichten zu schauen. Generell Fernsehen, ich mag das nicht mehr. Ich habe deswegen nur noch Streaming-Angebote, wenn ich was gucke. Weil sobald du den Fernseher anmachst, Tod, Mord, Inflation, da ein Problem, hier ein Problem, da eine große Welle, da die nächste Welle, oh, und die ist noch größer, die dich jeweils übermannen. Und mitten zwischen diesen ganzen Wellen, die man so hat, hat man auch noch die geistlichen Wellen, die auf einen zuschlagen. Es ist ja nicht nur ein natürlicher Kampf. Da muss nochmal richtig nachgeladen werden. Und es ist ein Trugschluss, wenn wir meinen, wenn wir mit Christus gehen und nach seinem Auftrag handeln, dann bleiben wir von Stürmen verschont. Die Jünger haben nach seinem Auftrag gehandelt. Sie sind rausgefahren. Und sie kamen in so einen heftigen Sturm rein, dass sie die Todesangst packte. Ich find's erstaunlich, wie die Bibel uns da reinführt. Weil die Bibel zeigt uns nicht nur, hey, ich bin über diesen natürlichen Sturm, sondern die Bibel gibt ganz schnell so diesen geistlichen Sturm nochmal mit rein. Ich hatte so in der Vorbereitung dann gedacht, so, einer der größten geistlichen Stürme ist, die mir immer wieder begegnen ist, und das lässt sich am besten mit einer kleinen Story verbinden. Es gibt dort so eine Geschichte von einem Mann, der auf der Mauer steht, ja, eine übertragbare Geschichte. Er steht auf der Mauer und auf der einen Seite ist der Garten Gottes und auf der anderen der Garten des Teufels. Gott gibt ihm Ruhe, Frieden, Gelassenheit, Annahme. Der Garten des Teufels gibt ihm aber Lust, Geld, Macht, Anerkennung. Beides ziemlich schmackhaft, beides lecker. Und er steht dort auf der Mauer und soll sich entscheiden. Und dann denkst du so, Moment, ich stehe auf der Mauer. Ich muss mich gar nicht entscheiden. Und er fängt an zu lachen darüber. Ich muss mich ja gar nicht entscheiden, kann ja von beiden greifen. Und sein Leben neigt sich dem Ende zu. Und als er stirbt, steht der Teufel vor ihm und sagt, willkommen in der Hölle. Und er sagt, nein, Moment. Ich habe mich doch nie entschieden. Und er sagt, der Zaun, die Mauer gehört zu meinem Grundstück. Und das ist ein geistlicher Kampf, der uns umgibt. Jeder, der sich nicht hundertprozentig für Jesus entschieden hat, wird nicht die Ewigkeit im Himmel mit einem verbringen. Wird nicht zu dieser neuen Schöpfung, die Gott erstellen wird, ja, die neue Himmel, den neuen, wird da nicht dazugehören. Und dazu gehören Verwandte, dazu gehören Freunde, die ich wirklich lieb habe, dass die gute Menschen sind, die gute Dinge tun, aber Werke retten dich nicht. Weil in der Bibel steht, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und das Leben. Niemand. Das ist ein absolutes Wort. Da ist nicht so, ich bin der Hauptweg, sondern niemand. Nichts. Es gibt keinen anderen Weg. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Das ist eine geistliche Wucht, die auf uns schlägt. Weil das heißt, egal wie sehr wir die Menschen lieben, wenn sie nicht zu Jesus gehören, sind sie verloren. Egal wie toll sie sind. Und das zählt auch für mich. Wenn ich halbherzig bin mit Christus, ist das mein Ende. Ja, es gibt auch die Bibelstelle, wie durch ein Feuer gerettet, weil Jesus hält zu dir, wenn du dich für ihn entschieden hast. Aber du kannst dich auch aktiv gegen ihn entscheiden. Es ist ein dauerhaft geistlicher Kampf, der uns umgibt. Es sind dauerhaft geistliche Stürme zu den natürlichen Stürmen in unserem Leben. Und in dieser Bibelstelle lässt uns Gott nicht alleine mit dem, ja, komm klar, menschliche Lösung, fang an zu rudern, sondern ich habe hier drei rausgesucht, weil drei ist eine schöne Zahl. Ich habe drei Dinge rausgesucht, die Stelle uns einfach zeigt, wie wir mit diesen Stürmen umgehen können. Und der erste Weg ist, hab Leute, die dich tragen. Petrus war nicht allein. Er saß im Boot mit vielen anderen, auch Erfahrenen und auch in anderen Bereichen Erfahreneren als er. Ja, Zolleinnehmer, Profikiller, ja, Architekt. Mit sowas hat er sich mitverbracht. Es gibt so diesen Spruch, wenn du der Klügste im Raum bist, bist du im falschen Raum. Ja, wenn du einen Freundeskreis hast, wo du der Talentierteste bist und alles besser weißt, dann hast du wahrscheinlich den falschen Freundeskreis. Weil wie wollen die dich tragen? Wie wollen sie dich bestärken können? Und Jesus, selbst als er die Jünger aussendet, ja, zum Evangelisieren gehen, zum Dämonen austreiben, Kranke heilen und so weiter, sendet er sie nicht allein los. Er gibt einen zweiten dazu, damit sie sich gegenseitig tragen können. Das Erste, was uns die Bibelstelle sagt, ist also, sei nicht allein in diesen Stürmen. Hol dir Leute, denen du vertraust, die dich wirklich tragen können. Ja. In meinem Theologiestudium gab es einige Stimmen, die auf mich zukamen. Nicht nur theologischer Art, wo ich neues Verständnis bekam von der Schrift, wo ich plötzlich mit Themen konfrontiert war, die ich vorher nie kannte, sondern auch von Stimmen, die sagten, du kannst nicht Pastor sein. Das funktioniert gar nicht. Du kannst nicht predigen. Bist nicht geistig genug. Für einen Pfingstler ist nicht geistlich genug wie Herz rausgerissen. Das ist schlimmer als jeder Leberhaken. Nicht geistlich genug. Das sind Stürme, die auf einen kommen, Wellen, die dich begraben wollen. Und ich bin so dieses typische Mutti-Söhnchen, hab Mutti angerufen. Und die weiß, immer wenn ich anrufe, Problem. Ich muss mir Zeit nehmen für den Jungen. Mittlerweile kann ich jedes Wochenende bei ihnen sein und sie auch ohne Probleme besuchen. Aber es war ein Halt, den ich hatte. Aber ich hatte auch viele Freunde, die mich halten konnten. Einer war selber mönchisch, würde ich sagen. Der ist jeden Morgen früh 5 Uhr aufgestanden, hat kontemplatives Gebet gemacht für eine Stunde mit Gebetsbank und sowas und kam dann tiefenentspannt in die Küche. Ja. Und hat mir gezeigt, wie man meditieren kann, wie ich Ruhe empfangen kann in meinem Alltag. Beim Internat lebte ich weiß nicht, ob ihr die Wohnung kennt, wo ich jetzt wohne, Lange Straße 36, ich habe das Gefühl, jeder Dritte kennt die Wohnung. Aber da dieser untere Ess- und Wohnzimmerbereich, so groß war das Zimmer für 3 Personen, da waren 3 Betten drin, 3 Schreibtische, 3 Schränke plus Bad. Und da hattest du keine Ruhe. Du konntest in die Bibliothek gehen, wo auch wieder Leute waren. Du konntest in die Kapelle gehen, wo auch wieder Leute waren. Oder du bist in die Küche gegangen, die du dir mit anderen 60 Personen geteilt hast. Das heißt, dir wirklich Ruhe zu verschaffen, indem du einen ruhigen Raum hattest, hattest du nicht wirklich. Das heißt, es musste andere Wege geben und ich hatte einen Freund, der mich tragen konnte. Ja. Also erster Schritt, hol dir Leute, die dich tragen in den Stürmen, weil du bist nicht allein. Dafür ist Gemeinde da, damit man einander tragen kann, ermutigen kann, weiterführen kann, mitrudern kann. Der zweite Schritt ist, schau auf Jesus. Ja, hab einen Tunnelblick. Ich merke das langsam mit der Autofahrt von Hoyerswerda nach Spremberg. Teilweise weiß ich nicht mal, wie ich angekommen bin. Es ist einfach so eine klare Strecke, die ich so oft gefahren bin, die ist einfach drin. Hab den Blick auf Jesus, sodass es komplett natürlich ist, dass du da lang gehst. Dass die erste Reaktion, wenn du krank oder irgendein Problem auf dich zukommt, nicht, ich muss das und das jetzt tun, sondern erstmal beten. Erstmal vor Gott treten und schauen, was sagt er denn dazu. Die Stürme sind nicht einfach weg in deinem Leben, nur wenn du Christ bist oder weil du auf ihn zuschaust, auf ihn hinschaust, sondern wenn du auf ihn schaust, merkst du, was er für Wunder und Verheißungen in deinem Leben getan hat und alles andere wird klein. Der Sturm war ja immer noch da, als Petrus auf dem Wasser ging. Aber er hörte den Wind nicht mehr. Er sah Jesus. Er spürte nicht mehr, wie die Winde an ihn rissen, wie seine Muskeln schmerzten und seine Knochen zu zerbersten drohten, weil er sah auf Jesus. Er hatte seinen Fokus auf ihn gesetzt. Und das Dritte ist, sich daran zu erinnern, was er tut, was er getan hat. Weil als Jesus ihn hochzog, sagte er, wo war dein Glaube? Er ist bis zu ihm gelaufen auf dem Wasser. Wo war das hin? Hat er vergessen, dass er auf dem Wasser gelaufen ist? Kurz davor, nicht mal einen Tag her, Speisung von 5.000 mit ein paar Broten und ein paar Fischen. Und die haben wesentlich mehr rausgeholt. Das war ein Profitgeschäft, was sie da gemacht haben. 12 Körbe waren es, glaube ich, schlussendlich. Oder das ist die andere Geschichte mit den 4.000. Waren die zwölf, ja. Richtig gemerkt. 12 Körbe Brot, das ist ein Profit. Das waren ja nicht diese kleinen, sondern schon große Tragkörbe. Hat er das vergessen gehabt? Gleichzeitig hat Jesus ihm auch eine Verheißung ins Leben gegeben. Er beruft ihn zum Menschenfischer. Und hier mache ich mal Desillusionierung. Menschenfischer ist nicht ein spaßiger Ausdruck von Jesus, wo er sagt, ha, du warst Fischer, jetzt wirst du Menschenfischer, Evangelist. Menschenfischer war eine klare, etablierte Formulierung für jemanden, der so gut reden konnte, dass er die Leute an seine Lippen band, dass er die Gedanken der Menschen gefangen nahm und mit sich führte und sie tiefer hineinzog in die Themen, die er hatte. Dass sie wie gefangen waren in dem, was er sagte. Petrus hatte die Verheißung noch nicht erfüllt gehabt. Garantiert nicht. Wo war sein Glaube? Glaubt ihr nicht, dass Jesus das vollendet, Gott das vollendet, was er begonnen hat? Und darum ist so dieses Erinnern so wichtig. Und ich habe dafür zwei Listen auf meinem Handy, immer parat, weil Stürme kommen immer wieder. Und sie sind mal größer und mal kleiner. Aber ich habe diese zwei Listen in meinem Handy, eins über Wunder, weil die bestätigt mir, Gott tut heute Wunder, er kann, er ist mächtig genug. Ja. Ja, wenn ich meine, ach, ich bin im Sturm, Gott macht nichts, lese ich mir die Liste durch und weiß, Gott wird tun. Alles, was nicht perfekt ist, ist noch nicht fertig gemacht von Gott. Und die zweite Liste ist über Verheißungen, die einerseits in der Bibel stehen, ja, Verheißungen, in denen wir leben dürfen, und andererseits Verheißungen, die Gott in meinem Leben durch andere Personen gesprochen hat. Ich bin Pfingstler. Ja. Ich glaube daran, dass prophetisches Wort auch heute noch klare Bedeutung hat. Dass Gottes Geist immer noch durch Menschen spricht. Und ich habe eine gigantische Liste an prophetischen Worten über mein Leben. Und da ist noch nicht alles. Manches schon, aber noch nicht alles erfüllt. Und das ist eine Ermutigung an mich, dass ich weiß, Gott ist noch nicht fertig mit mir. Ich werde hier nicht in diesem Sturm sterben. Ich gehe weiter. Ich weiß nicht, in welchen Stürmen du dich persönlich befindest. Welche Gedanken du dir machst, wo du festhängst. Ja, ob es innerhalb von Familienstreitigkeiten zum Beispiel sind. Ja, mit dem Ehepartner, mit Kindern, mit Brüdern oder Schwestern, mit den Eltern. Ja, die dich zum Toben bringen innerlich, wo du nicht mehr weißt, noch ein und noch aus. Ob es theologische Fragen sind, mit denen du zu kämpfen hast. Überzeugungen, Erlebnissen, ja, die in deinem Leben vorgefallen sind. Verletzungen, mit denen du kämpfst. Bitterkeiten, die in dir sind. Ich weiß nicht, ob das die politische Lage ist, die dich gerade komplett durcheinander bringt. Die Kriege, die um uns herum überall passieren, ja. Die Nachrichten von Krieg. Die Morde, die entstanden sind auf deutschem Boden, ja. Die Messerstechereien, von denen man so viel liest. Ich weiß nicht, was deine Stürme sind. Aber ich möchte dich ermutigen, dir Leute zu holen, denen du vertraust, mit denen du beten kannst, die dich halten, wo du sagen kannst, ich brauche deine Hilfe. Du musst nicht alleine rudern. Selbst in Genesis lesen wir, dass der Mensch allein ist, war nicht gut. Und er gab ihm eine Gehilfe. Gehilfin wird immer als Sklavin oder Dienerin verstanden, aber das ist nicht der Fall. Die Gehilfin ist erstellt worden als Ergänzung. Sie war besser in anderen Dingen als Adam, damit sie ihm darin helfen kann, darin zu wachsen. Genauso wie Adam ihr helfen kann, zu wachsen. Ja, hol dir Leute, die dich ergänzen, die dich tragen können, da wo du keinen Halt mehr findest. Richte deinen Blick auf Jesus, ja. Durch Spaziergänge mit ihm, ja. Ich habe Kochen mit ihm mal gemacht, ist ziemlich witzig. Kommt zu sehr witzigen Rezepten. Ich kann selber nicht kochen, muss also das Zeug essen, was ich koche. Aber ich dachte mir, Gott weiß besser über Gewürze Bescheid. Und ich habe gefragt, so dieses hörende Gebet, damit angefangen zu lernen. Zu beten und dann zu warten, okay Gott, was sagst du, welches Gewürz kommt rein? Ist eine witzige Erfahrung und es funktioniert. Ob du Spaziergänge machst und im Studium hatte ich immer gesagt, führe mich Gott durch deinen Wind und ich gehe dahin, wo du mich hinführst. Und ich hatte gehofft, direkt, wenn ich aus der Haustür rauskomme, kommt der Wind von vorne und ich kann wieder reingehen. Das war nicht der Fall, aber er führte mich eine wunderschöne Runde in der Landschaft und ich kam wieder zurück und das allein durch seinen Wind, der mich einfach getragen hat, der immer wieder von einer anderen Richtung kam. Es sind übernatürliche Dinge möglich. Die Frage ist, ob du sie in Anspruch nimmst. Oder ob du morgen früh aufwachst, abends dich hinsetzt zum Gebet, stille Zeit, Lobpreis dir anmachst und hörst oder selber spielst. Aber dass du Begegnungen mit Gott dir einforderst, wo du ihn kennenlernen kannst, wo dein Fokus nicht mehr auf den Sturm ist, sondern auf Jesus. Wo du es ihm hinlegen kannst und deine Gedanken da drin nicht mehr verschwendest an das Problem, sondern an dem, was Gott tun kann. Und das Dritte ist, schreib dir wirklich diese Listen. Es ist für mich ein Anliegen, ich sage das auch immer Teenagern, wenn die so fragen, hey, wie gehst du so mit den ganzen Problemen um? Schreib dir diese Listen. Weil wenn du in den Sturm reinkommst, ist es wichtig, etwas schriftlich zu haben. Weil ich vergesse jedes Wunder, was ich erlebt habe, wenn ich es nicht aufgeschrieben habe. Ich denke, Gott macht nichts in meinem Leben. Dabei macht er jedes Mal was. Allein diese Woche, ich habe wieder eine Gebetserhörung, wochenlang dafür gebetet, ist erfüllt worden. Einer, der mit mir studiert hatte, hat den Pastorenjob an den Nagel gehangen und er ist so ein krasser Pastor. Du gehst mit ihm zusammen und du hast Freude daran, ihm deine Sünden zu beichten, damit er dir vergeben kann. In Jesu Namen. So. Er liebt es, dir die Bibel weiter, er liebt Kirchenväter zu lesen und er bringt dir die so lebendig rüber. Es ist der Wahnsinn, du willst selber die Bücher lesen. Ja, obwohl ich Kirchenväterbücher kenne, die sind wahnsinnig langweilig für mich. Ich wollte sie lesen, weil er so begeistert davon war, von den Weisheiten, die er weitergab. Ich dachte mir, wie kann so jemand das verlieren? Er ist im Burnout gelandet, weil er Dinge gemacht hat, die ein Pastor einfach nicht machen sollte. Er hat die Finanzen der Gemeinde geregelt. Ich finde, das ist, sollte ein Pastor jetzt nicht unbedingt machen. Er muss nicht wissen, welcher die meisten Einkommen reinbringt von der Gemeinde. Ich glaube, das ist gefährlich. Aber er ist daran kaputt gegangen, weil es nicht sein Herz ist. Sein Herz ist es, Menschen zu begegnen. Und ich fand es so schade. Ich habe für ihn gebetet, dass er wieder zurückkommt. Und am Dienstag hat er mir geschrieben, hey, ja, werd mal schauen, wie das dann so im Vikariat ist. Und ich so, Vikariat? Gehst du zurück ins Pastorentum? Machst du jetzt deine Anerkennung beim BFP? Und er sagte, ja, ist eine längere Geschichte, aber ja, ich mache es wieder. Und es ist so eine Gebetserhörung für mich. Es ist wieder ein Wunder, was ich mir aufschreiben kann. Weil Gott erhört mein Gebet. Und er wird tun und leisten. Und die Menschenherzen führt, wie heißt es, lenkt er wie Wasserbäche. Ja, es ist total genial. Schreib's dir auf, welche Wunder du mit Gott erlebst, weil man vergisst sie so schnell. Verheißungen, die du bekommen hast und die in der Bibel stehen, schreib sie dir auf, weil du vergisst sie so schnell. Petrus vergaß, dass er vor ein paar Sekunden auf dem Wasser gelaufen ist. Wie schnell vergessen wir? Die Stürme hören nicht einfach auf, aber wir werden über sie laufen wie Petrus und das Hand in Hand mit Jesus. Und dazu möchte ich euch einladen und euch auch einladen. Ich werde mich hier hinstellen, wurde mir gesagt. Und einfach, ich möchte bereitstehen, um euch einfach ein Segen zu sein und für euch zu beten, dass ihr Begegnung habt mit Gott, dass ihr ihn erkennt. Und wenn ihr meint, hey, du bist Pfingstler, Charismatiker, ich habe von Erfüllung des Heiligen Geistes gehört, das würde ich gerne haben. Ich bete liebend gerne dafür mit dir. Weil es meine tiefste Sehnsucht ist, dass die Leute Gott erkennen und das in all seiner Schönheit, in all seinem Glanz, in all seiner Pracht und Majestät. Und der Heilige Geist lebt in uns, um uns in diese Wahrheit zu führen. Und es ist total genial, wenn der mehr Raum in uns gewinnt. Und ich möchte zum Abschluss einfach noch beten. 31 Minuten. Danke, Vati, dass du uns immer wieder neu zeigst in deiner Schrift, wie wir mit unseren Problemen, unseren Schwierigkeiten umgehen können. Dass du uns nicht allein gelassen hast, sondern uns zusammengestellt hast. Dass es kein Ein-Mann-Programm ist, sondern ein Gruppenprogramm, was du erstellt hast. Dass es auf jeden Einzelnen ankommt. Dass wir uns einander tragen können. Und dass wir uns nicht verurteilen können, weil du alle unsere Schuld kennst und getragen hast. Dass wir wirklich in Liebe zueinander kommen können und in voller Demut. Dass wir auf dich schauen können, wie du es gemacht hast, dass du uns ein Bild in der Bibel gezeichnet hast, wie du bist, dass du dich uns als Person zu erkennen gegeben hast, Gott, in Jesus Christus. Und dass du uns sogar den Heiligen Geist, dich selber in uns hineingelegt hast, damit du uns führen kannst. Und dass du Wunder in unserem Leben tust. Ja, schenk uns die Augen zu sehen und die Ohren zu hören, das, was du für Verheißung uns sagst und für Wunder in unserem Leben tust, damit wir es sehen und begreifen und uns festhalten können und ein Zeugnis sein können damit. Amen.